SWR 2 Tandem.
Jedes Jahr gedenken die Schülerinnen und Schüler des Berliner Walter-Rathenau-Gymnasiums am Geburtstag ihres Namensgebers, der Opfer des Antisemitismus. Auch dieses Jahr wird das wieder so sein, zumal sich Walter-Rathenaus Geburtstag am 29. September zum 150. Mal jährt. Die Schüler setzen sich mit dem Attentat auf Rathenau auseinander und mit den Lebensgeschichten ehemaliger jüdischer Schüler, zum Beispiel der von Werner Barasch. Er ging auf die Schule, bis er 1938 vor den Nationalsozialisten flüchten musste und diese Flucht in einem Tagebuch festhielt. Auch Mitglieder des deutschen Widerstandes gehören zu den ehemaligen. Wie gehen die Schüler heute mit der Vergangenheit um? Annika Erichsen war bei der Schulfeier vor 3 Jahren dabei.
Ganz, ganz super.
Habt ihr viel?
Könnt ihr den?
Ja.
Ist
sehr schwer.
Naja, nicht so. Moment. Achtung. Also da müssten schon 2 auf jeder Seite.
Okay, da geht's. Ja. Mein Name ist Stefan Voß und ich bin Lehrer am Walter-Rathenau-Gymnasium in Berlin. Also die Schulgeschichte ist was ganz, ganz Interessantes, also weil es ganz viele unterschiedliche Identifikationsmöglichkeiten anbietet.
Lasst ihn aber nicht fallen, Kinder.
Frau Pocher, wir machen eigentlich immer die Mädchen den Kranz.
Weil diese schönen Kleidung können die Mädchen.
Mann, die Jungs können das auch.
Wenn die 7. Klassen an die Schulen kommen, sind das meistens 2 bis 3 Klassen. Und dementsprechend verteilt man dann den Geburtstag von Walter Rathenau und den Todestag. Und an den Tagen werden dann jeweils Kränze an den Gedenkstein niedergelegt, der dort in der Königsallee um die Ecke von der Schule steht.
Hättest du auch gerne die Schleife?
Ja, ja, ja.
Schade.
Mein Vorschlag wäre, dass ihr jetzt einfach mal hier runterkommt und die, die jetzt was vortragen möchten, hier auf dem Treppenabsatz mal ein bisschen nach oben gehen, damit wir die ordentlich sehen. Ihr kommt.
Sollen wir es beim Kram?
Schaffst du es? Genau, das Wort gehört euch.
Leben und Tod des Walter Rathenaus.
Heute ist ein besonderer Tag, nämlich Walter Rathenaus Geburtstag.
Wer war Walter Rathenau eigentlich?
Walter Rathenau ist am 29. September 1867 in der väterlichen Villa in der Chausseestraße geboren. Also er war jüdischen Glaubens und er arbeitete als Geschäftsführer in der AEG und in der elektronischen Werke.
Dieser Schritt zurück, den man mit Schülern unternehmen kann, ist, dass man sieht, was waren das für Menschen? Und das ist eine ganz, ganz spannende Auseinandersetzung, weil es darauf ankommt, den Menschen, die damals verfolgt wurden, die unter uns lebten, ein Gesicht wiederzugeben.
Und er war ein Schriftsteller und auch Politiker. Und er war auch sehr an Kunst interessiert, weil er ein Neffe von Künstlern war. Und um 1900 ging er oft zum Kaiser Wilhelm und wurde da auch bekannt, weil auch immer Informationen sowas also dem gesagt hat.
Berliner Volksblatt vom 24. Juni 1922. Um 12 Uhr teilte der Reichskanzler den in der Wandelhalle des Reichstages versammelten Abgeordneten mit, dass vor etwa einer halben Stunde der Außenminister Dr. Rathenau ermordet worden sei. Über die Täter ist Näheres noch nicht bekannt.
Also erstmal toll, dass ihr den Kranz heil hierher gebracht habt.
Bitteschön.
Dann machen wir das so, dass die, die jetzt noch was uns berichten wollen, die kommen mal kurz nach vorne.
Die Ermordung Walter Rathenaus.
Also mich interessiert da eine Frage. Wie hat man es geschafft, einen so wichtigen Politiker zu ermorden? Also der hat doch bestimmt Schutz oder so.
Ja klar, aber es spielte sich so ab. Gegen 11 Uhr, deutlich später als üblich, trat Walter Rathenau seine Fahrt in das Ministerium an. Sie fuhren mit einem Cabriolet, was sehr riskant war, denn davor gab es schon viele Morddrohungen. Aber das war Walter Rathenau relativ egal. Und dann fuhren sie die Königsallee runter, hier genau wo wir gerade sind, sieht man auch in dem Straßenschild. Und hier an dieser Stelle kam ein Auto von hinten, es überholte sie und drängte sie ab. Und ein Mann schoss aus dem Auto mit einer Maschinenpistole auf den Wagen. Und ein zweiter Mann hat eine Handgranate in den Wagen geworfen. Und Walter Rathenau war halt auf der Stelle tot.
Aus welchem Grund wurde er denn umgebracht?
Auch diese Fragen, die dann auftauchen auf dem Weg dahin, sind ja ganz richtige Fragen. Was hat das mit mir zu tun? Und es hat mit jedem Einzelnen zu tun. Es geht jetzt nicht um eine Nachfolgeschuld, sondern ein Bewusstsein davon, zu entwickeln, dass die Verhältnisse, in denen wir heute leben, nur dadurch so existieren, dass wir dafür eintreten, dass sie so sind.
Die Gesundheit eines Volkes kommt nur aus seinem inneren Leben, aus dem Leben seiner Seele und seines Geistes. Oktober 1946.
Was heißt das denn, glaubt ihr, und warum steht es auf dem Gedenkstein für Walter Rathenau?
Die Gesundheit eines Volkes kommt nur aus seinem inneren Leben.
Ich glaube, es bedeutet halt, dass die Gesundheit in dem Volk halt auch daraus kommt, wer halt alles da drin ist, zum Beispiel.
Aus dem Leben seiner Seele und seines Geistes.
Kannst du mir erklären?
Dass halt er gegen Judenhass und allgemein Nazis halt war. Und deswegen meint er mit Gesundheit, also vom Verstand her, so vom. Also, dass er halt das Irrtum oder so raushaben will aus dem Kopf.
Aus dem
Manipulation oder so.
Wir gehen alle gemeinsam zur Schule zurück. Um 12.30 Uhr kann ich euch dort entlassen. Manche haben noch ihre Longboards dort, andere ihre Taschen. Die holen wir jetzt mal raus.
Also für Schüler ist es grundsätzlich ganz wichtig, welche Bindung existiert zwischen der Schule und dem, was Schüler dort erleben können.
Aber der kann doch so liegen bleiben.
Ja, finde ich auch.
Der ist ja so schön hoch gebunden da hinten.
Ja, kann man.
Die Schüler bringen diese Bezüge mit.
Wird der dann wieder mitgenommen
in die Schule? Sie suchen ihren Platz in unserer Gesellschaft. So, und in dem Zusammenhang müssen sie auch ihren eigenen Ort bestimmen. Eine Identität ausbilden. Und in dem Zusammenhang ist das eine ganz spannende Erfahrung.
Marcello! Und zwar, eure Eltern haben ja leckere Sachen vorbereitet für heute Nachmittag. Kommt bitte alle um 14:30, damit wir dann gemeinsam schön unseren Stand dekorieren.
Ich will nochmal diese Veranstaltung offiziell eröffnen. Die Technik hat ein bisschen länger gebraucht. Deswegen jetzt mit, 20-minütiger Verspätung. Herzlichen Dank an alle Eltern, Schülerinnen, Schüler, die gebacken haben und gebastelt haben. Und herzlichen Dank an Petrus für das schöne Wetter.
Mein Name ist Solveig Knobelsdorf. Ich bin seit 2 Jahren jetzt hier Schulleiterin an der Schule, also doch noch relativ frisch.
Und bis dahin erstmal viel Spaß und Live-Musik.
Und schätze eben an der Schule tatsächlich auch diese Traditionspflege, die hier betrieben wird. Ja, also Anlass ist eben immer Geburtstag und Todestag von Walter Rathenau, Geburtstag im September, der dann gleich verbunden wird mit einem großen Schulfest. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Wir haben natürlich versuchen uns das auch immer wieder bewusst zu machen, hier eine Reihe von prominenten Schülern an der Schule gehabt. Es ist die Schule von Dietrich Bonhoeffer. Und von Donani. Und das versuchen wir, also Rathenau selbst ist ja nicht Schüler dieser Schule gewesen, aber wir versuchen also dieses die jüdischen Traditionen hier auch zu bewahren an der Schule.
Wie viel Prozent ungefähr machen die jüdischen Schüler aus?
2%, das ist verschwindend wenig. Wir haben ja muslimische Schüler, aber wir haben natürlich auch in einer Klasse dann muslimische und jüdische Schüler. Das ist letzten Endes aber auch unkompliziert. I'm gonna marry her anyway, marry that girl, marry her anyway, marry that girl, no matter what you say, marry that girl, we'll be your family.
Why you gotta be so? So, wir gehen jetzt ins Archiv der Walter Rathenau Schule, tief unten. Wir befinden uns jetzt also hier in den Kellerräumen und hier ganz sicher mit feuerhemmender Tür sind wir in einem fensterlosen Raum.
Soll ich es zumachen?
Nein, nein. Mein Name ist Dr. Ute Kniepen. Ich war 32 Jahre an dieser Schule tätig. Ja, und jetzt sehen Sie hier die Nachlasskästen. Wir gehen mal rum. Und das hat sich dann so ergeben. Und eines Tages war ich dann hier Schulleiterin. Muss das erst wieder reinsuchen. Und in diesen Nachlasskästen sind also all die Abmeldebriefe, etwa 200 Stück, die jüdische Eltern 1933 schreiben mussten.
Wie wurden die Sachen denn gefunden?
Durch einen Zufall. 1945, also mit Kriegsende, haben der damalige Schulleiter, ein Nazi, und sein Stellvertreter, auch ein Nazi, fast alle Schulakten vernichtet. Und nur diese Abmeldebriefe haben irgendwo im Schreibtisch im hinteren Eck gelegen. Und diese Briefe, dieser Stapel, dieses ungeordnete Durcheinander ist dieser Vernichtungsaktion entgangen. Interessant ist, was mir am meisten imponiert hat, ist der Brief von Klemperer, dem Generalmusikdirektor. Postkarte. Im Auftrag von
Herrn Otto Klemperer melde ich hiermit seinen Sohn Werner Klemperer von der Schule ab, da Herr Klemperer seine Entlassung bekommen hat. Mit Ausdruck vorzüglicher Hochachtung.
Und dann kommt die Unterschrift der Sekretärin. Also Klemperer schreibt nicht mal, sondern lässt abmelden. Hervorragend. Na, mal gucken. Dies finde ich beeindruckend.
Hiermit melde ich meinen Sohn
Wilfried Herz, Schüler der Oberprima,
im Grunewald-Gymnasium ab. Das Schulgeld für den Monat April ist entrichtet.
Unterschrift Dr. Paul Herz. Also keine Anrede, klar, der Vater wollte nicht auch noch die Nazis anreden. Und auch keine Grußformel, nichts. Es gibt auch Briefe, die sind nach den damaligen Höflichkeitsregeln völlig korrekt abgefasst. Ich vermute, dass die Eltern sich gesagt haben, also wenn die schon keine Erziehung haben, wir besitzen Kultur. Ich möchte mal das Buch, die Dokumentation hier holen. Also wir haben ungefähr 10 Jahre lang diese 200 Briefe, 200 Namen und mit allen dazugehörigem Schriftwechsel haben wir dann transkribiert, weil es häufig ja eine Sütterlin war und das kann ja heute kein Mensch mehr lesen.
Sehr geehrter Herr Direktor, gestatten Sie mir, dass ich Ihnen das Folgende vortrage. Mein Sohn Walter, Klasse 5b, berichtete mir vorgestern, dass er von der Tannenbergfeier ausgeschlossen ist. Meine Frau und ich, wir sind, wie wir nicht verhehlen können, hierdurch äußerst betroffen. Sie werden es, sehr geehrter Herr Direktor, verstehen, dass ich persönlich es schmerzlich empfinde, dass der Sohn eines Frontsoldaten am gleichen Tage von einer vaterländischen Feier ausgeschlossen wurde, an dem ich vor 20 Jahren bei Longwy in der 5. Armee gefochten habe. Walter ist in demselben Geist erzogen worden wie meine Frau und ich, als Preuße, der weiß, was dieser Name bedeutet. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie meiner Frau und mir Gelegenheit zu einer persönlichen Rücksprache geben wollten. Bis dahin verbleibe ich mit freundlichem Gruß, Dr. H. Friedländer.
Hier finden Sie ja auch in dieser Dokumentation die Gesetze, Verordnung und Rundschreiben, die letzten Endes die jüdischen Schülerinnen und Schüler von der Bildung fernhielten. Also die Gesetze müssen ja vorbereitet gewesen sein. Kurze Zeit nach der Machtübernahme durch Hitler gab es gleich Ausführungsrichtlinien, nach denen verfahren wurde. Also das ging sehr schnell. Dann wurde gesagt, 4% jüdische Schüler darf ein Gymnasium haben, mehr nicht. Es betraf damals alle Schulen, aber diese hier im besonderen Maße. Ein Drittel unserer Schülerschaft war jüdischen Glaubens um 1933. Insgesamt glaube ich, dass hier an dieser Schule bis 1933 ein weltoffener Geist herrschte. Nun waren auch viele Eltern, Wissenschaftler, ein Sohn von Max Planck war hier auf der Schule. Also das war sicher hier im Grunewald eine Elternschaft, die kein Brett vorm Kopf hatte. Und dadurch kommt das eben, dass hier eine ganze Reihe von ehemaligen Schülern im deutschen Widerstand tätig war, um Graf Stauffenberg. Mir geläufig sind nur die vier Namen, die dann auch 44 bzw. 45 hingerichtet worden sind. Bonhoeffer, Klamroth, Delbrück von Dohnányi. Die kannten sich sozusagen von klein auf. Und wir haben da auch eine Gedenktafel für die vier.
Die ganze Straße, die ganze Nachbarschaft. Alles wird Bescheid. Wenn du redest, dann schweigt der Grunewald. Nee, wenn ihr redet. Wir sollen dann
aufstehen. Ja, aber wir sollen alle, aber wir stehen alle auf.
Ja, aber es verändert, wenn einer steht.
Wenn einer steht und alle anderen sitzen. Frau Ambrosi, sollen wir dann alle die ganze Zeit stehen?
So, nächster Programmpunkt im grünen Klassenzimmer. Eine Lesung aus dem Fluchttagebuch der Familie Barasch. Es wäre so schön, wenn man jetzt wieder ins grüne Klassenzimmer strömen könnte.
Mein Name ist Manuela Ambrosi. Ich bin Lehrerin für Geschichte, Sozialkunde, Politik, Ethik und Deutsch an dem Walter-Rathenau-Gymnasium.
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Freunde des Walter-Rathenau-Gymnasiums, ich begrüße Sie recht herzlich zur Lesung des Leistungskurses Geschichte erstes Semester.
Wir haben über eine Initiative hier in Berlin-Grunewald Kontakt bekommen zu Dokumenten, die einem ehemaligen jüdischen Schüler, damals noch des Grunewald-Gymnasiums, gehören. Und dieser jüdische Schüler, der ist 1934 von seinen Eltern hier von der Schule abgemeldet worden, um dann seine Ausbildung weit in Italien fortzusetzen. Und bis 1938 konnte er wohl dann seine Ausbildung dort fortsetzen. Aber dann musste er aus Italien flüchten, weil die Situation für ihn als Juden, als deutschen Juden, auch zu unsicher wurde. Und das war dann der Anfang einer siebenjährigen Flucht.
Also ich fange an, ich bin der Philipp.
Ich bin Pia.
Ich bin Lena.
Ich bin Patricia.
Marseille, hier war ich nun, verhaftet mit allen polizeilichen Schikanen. Keine Anklage, keine Erklärung, kein Gerichtsverfahren, kein Urteil.
Also wir transkribieren zurzeit ein Tagebuch von Werner Barasch. Werner Barasch war ein Flüchtling im Zweiten Weltkrieg und der hat halt während seiner Flucht sein Tagebuch verfasst.
Ansprache eines hohen Tieres auf den Hof. Erstens, nach Absitzen der Strafe sind wir wie alle anderen, diese Sadisten. Zweitens, nicht wir, sondern unsere Familie leidet am meisten. Drittens, wir können froh sein über unsere komfortable Unterbringung.
Er ist einfach ganz normal ein paar Jahre lang hier auf die Schule gegangen, so wie wir jetzt eben auch hier auf die Schule gehen. Und das war damals nichts anderes als jetzt. Und dann auf einmal kamen eben die Nationalsozialisten an die Macht und dann war es was komplett anderes. Aber irgendwie macht man sich damit nochmal mehr selbst klar, dass es sozusagen jeden hätte erwischen können und dass es einfach, dass er nicht anders war, als wir jetzt sind oder so.
Ich habe es wieder einmal geschafft. Liebe Mutti, ich hoffe, dass dich dieser Brief in New York erreicht und dass es dir und Else gut geht.
Ich schreibe mit Bleistift, da ich nichts anderes bei mir habe. Ich kann dir auch keine Adresse angeben, denn ich weiß nicht, wo ich sein werde. Nach meiner Flucht aus dem Konzentrationslager von Les Milles bei Marseille ist es mir gelungen, wieder beim amerikanischen Konsul vorzusprechen. Denn ich brauche das Visum sehr nötig.
Aber er findet immer neue Ausreden, die Sache aufzuhalten. Daher werde ich jetzt versuchen, mit dem Fahrrad in die Schweiz zu gelangen. Ich hoffe, ihr lebendig herauszukommen.
Also das erste Mal, wo ich gehört habe, dass er auf unserer Schule war, habe ich mich sofort probiert, in ihn hineinzuversetzen und darüber nachgedacht, dass er vielleicht auch auf dem Stuhl saß, wo ich jetzt vielleicht sitze.
Sie würden mich doch nicht ausliefern. Steigen Sie ins Polizeiauto.
Als die Tür nach kürzerer Fahrt geöffnet wurde, konnte ich kaum glauben, was ich sah. Dieselbe Gendarmerie d'Annemasse in Frankreich. Dieselben Polizisten, vor denen ich im Zug ausgerissen war. Ohne weitere Diskussion brachten sie mich zum Leutnant.
Das war der düsterste Augenblick meines Lebens. Wenn ich auch eine Auslieferung befürchtete, dachte ich nie, dass die Schweizer es tun würden.
Also beim ersten Durchlesen macht man sich eigentlich nicht so wirklich Gedanken. Man arbeitet halt, versucht das nicht Leserliche ins Leserliche umzuschreiben. Und wenn man sich das dann ein paar Mal zu Hause immer durchliest, dann stellt man fest, wie krass eigentlich, wie krass die Zeit für ihn war. So hätte ich, glaube ich, nie im Leben leben können.
Also ich will jetzt nicht sagen, dass es so komplett mein Leben verändert hat, aber es hat eben schon so ein bisschen die Weltanschauung, wie man so sich und sein eigenes Leben sieht, so ein bisschen in Frage gestellt. Also ich habe immer so das alles als selbstverständlich angenommen und dass ich einfach so ein sicheres Leben führe, das wurde mir da noch mal ein bisschen bewusst, da einfach.
Es kommen ja momentan sehr, sehr viele Flüchtlinge in Deutschland an. Habt ihr auch daran mal gedacht?
Also bei mir ist es so, man hört ja auch, dass es oftmals auch Proteste dagegen gibt. Und dann denke ich doch an die Einzelschicksale, so wie es vielleicht auch bei Werner Barasch war, weil diese Leute eben wirklich schon sehr viel durchgemacht haben und ich nicht verstehen kann, wie man dann noch dagegen hetzen kann sozusagen oder die wieder aus dem Land vertreiben möchte oder will.
Fahrt ins Konzentrationslager nach Südfrankreich. Sammelstelle. In kalter Zelle, aber mit vielen Decken. Menschenquälerei und Lustigmachen.
1. Januar. Gepfeffertes Rübenwasser, dunkel und kalt.
Flucht aus dem französischen Konzentrationslager nach Spanien.
Sonntag. 23. Februar 1941.
Schleppe mich mühevoll weiter. Disziplin, Aufnahme und Zelle, ich rauche. Soll ich mich freuen, dass ich hier drüben bin?
Steinboden und Schmerzen vom Impfen. Abends doch in die 5a. Verdammt eng. Es stimmte doch mit der sardinenähnlichen Anordnung auf der Erde.
Zwei Italiener wollen fliehen. Nach Appell sofort im Waschhaus gefasst. Auch hier gibt es Tyrannen, die es stört, wenn man es schreibt.
Monate vergingen und Werner Barasch bekam kein Amerika-Visum, da er seine Beschäftigung der letzten 5 Jahre nachweisen musste. Die Lager, wo er war, gab es nicht mehr. Die meisten Mitgefangenen waren in Konzentrationslagern ums Leben gekommen. Nur die Schweiz bestätigte seine Verhaftung und nach 7 Jahren der Antragstellung erhielt Werner Barasch sein Amerika-Visum und ankerte in seiner neuen Heimat bei seiner Mutter Irene am 8. Mai 1945, dem Siegestag in Europa. Werner Barasch wurde in Amerika ein erfolgreicher Forscher und Chemiker.
Ich finde, solche Geschichten berühren einen dann auch viel mehr, als wenn man so etwas in welchen Geschichtsbüchern lesen würde, weil dann würde man sich gar nicht so selbst betroffen fühlen. Aber wenn man weiß, der ging auf unsere Schule, dann kann man sich da schon besser dann hineinversetzen und das macht die Geschichte dann auch irgendwie etwas lebendiger. Und ich finde, durch dieses Gedenken wird auch verhindert, dass sich so etwas wiederholt. Weil wenn man daran denkt, dann ist es unwahrscheinlicher, dass Leute die gleichen Fehler wie früher noch einmal machen.
Der Vergangenheit ein Gesicht geben. Eine Schule und ihre Geschichte, erzählt von Annika Erichsen. Eine Sendung aus dem Jahr 2015.